Und da habe ich jemanden kennengelernt, Tom DeMarco, und der ist nun auch relativ berühmt. Was bei mir bleibend im Hinterkopf geblieben ist, ist eine Aussage, der sagte, also Schulung, Marion, muss was kosten, also Bildung muss was kosten.
Hallo, ich bin Bernd Fahrrad und hier ist wieder der Easy Talk mit Themen rund um die Informationssicherheit in der Automobilindustrie. Also TISAX irgendwo zwischen vertraulichen OEM-Daten und Erprobungsfahrzeugen. Wo ich euch auch gerade wieder erwische, im Büro, beim Joggen, im Wald. Auf jeden Fall begrüße ich alle Zuhörer und freue mich, dass sie wieder bei uns eingeschaltet haben. Bernd, was tun wir hier? Wir talken und beleuchten hier, hoffentlich unabhängig und unterhaltsam, Schwerpunkte aus dem VDR ISA. Wir greifen in jeder Folge einzelne Themen auf und diskutieren mit Experten und auch interessanten Anwendern, wie eine sinnvolle Umsetzung von Anforderungen aus dem Regelwerk, also der Excel-Tabelle des VDAs in der Praxis, denn auch tatsächlich aussieht. Und das ganz ohne teure Beratung. Im Vordergrund steht hier also der Anwender. EasyTalk soll hier euch, mich und auch alle, die mit dem Thema was zu tun haben, einfach auf neue Ideen bringen und sinnvolle Best Practices unterhaltsam anbieten. Ja, und das sind sogar gleich mehr als drei Dinge auf einmal. Und ja, in der Tat, ihr habt lange nichts von uns gehört und tatsächlich ist dies die erste Folge wieder seit langem. Aber warum eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht war es die anfängliche Erstarrung in der neuen Normalität oder andere Schwerpunkte, um die wir uns einfach kümmern mussten. Auf jeden Fall sind wir wieder da und es gibt auch wieder neue Folgen und interessante Gespräche. Persönliche Kontakte reduzieren ist die Gunst der Stunde und das tun wir natürlich auch. Deshalb führen wir auch nach wie vor unsere Talks remote via StudioLink durch und ich bin gespannt, ob und was heute die Leitung wieder hergibt. Ich finde übrigens in den letzten Monaten, dass die Informationssicherheit nicht stehen geblieben ist, sondern dass sie sogar dynamischer denn je ist, sich exponentiell weiterentwickelt hat. Und nenne mal so zwei, drei Beispiele. Das eine ist sicherlich die aktuelle pandemische Lage und die geänderte Arbeitsmethodik, Stichwort Homeoffice, neue Herausforderungen, Verfügbarkeit. Ein anderer Punkt ist sicherlich, dass auch augenscheinlich immer häufiger Ziele sensibler Daten von Angreifern in Infrastrukturen angegriffen werden. Altran, EDAC sind nur einige Beispiele, aber ehrlich gesagt, ich kenne auch mittlerweile immer mehr Beispiele aus dem Mittelstand, die es bislang für nicht möglich gehalten haben, Ziel einer Ransom-Attacke zu werden. Ja. Und das Wichtigste, seit Oktober 2020 liegen natürlich die Anforderungen des VDAs in der Version 5 vor. Es müsste eigentlich ein Trommelwirbel kommen. Dabei wurden aktuelle Themen wie mobiles Arbeiten ergänzt, die Welt wurde aber nicht ganz auf den Kopf gestellt und die gute Nachricht: Jeder, der in der Version 4 schon gut unterwegs war, der wird es auch in der Version 5 und auch unsere Episoden haben sich nicht überholt. Trotzdem schauen wir uns heute einen der wichtigsten Pfeiler der Informationssicherheit an. Es geht nämlich heute um das Thema Sensibilisierung. Langweilig? Nö, wahrscheinlich nicht, behauptet zumindest mein heutiger Gast Marion und sagt, Awareness reicht eigentlich gar nicht aus. Und damit, Marion, begrüße ich dich hier ganz herzlich bei uns das erste Mal im EasyTalk-Studio an diesem, ja, vorösterlichen Dienstag in der untergehenden Abendsonne. Hallo Marion.
Hallo Bernd.
Marion, schön, dass du bei uns bist. Du bist Beraterin und auch, wie viele andere auch, ereilt dich das Schicksal, wahrscheinlich mehr oder weniger zwangsläufig auch vom Homeoffice zu arbeiten. Marion, Fluch oder Segen?
Ich finde es großartig. Also nicht mehr ins Auto steigen zu müssen, irgendwo hinfahren zu müssen, mir tut es persönlich sehr gut.
Erzähl noch mal ein bisschen genauer, was du im Job tust. Ich habe da noch gar nicht nachgefragt, um dich noch mal ein bisschen vorzustellen. Womit verdienst du dein Geld?
Ja, ich arbeite für ein Beratungshaus, leite dort ein Team von sehr guten Beraterkollegen, die im Informationssicherheitsbereich und hauptsächlich auch im TISAX-Bereich unterwegs sind.
Mhm. Und was sind so deine beruflichen Wurzeln? Also wie bist du eigentlich zur Informationssicherheit gekommen?
Oh, also meine beruflichen Wurzeln, also ich fange mal vorne an. Ich bin von Haus aus Psychologin. Das habe ich studiert vor vielen Jahren in London. Das war ganz interessant. Und dachte eigentlich, ich mache mal irgendwas mit Psychologie. Aber bei mir im Leben war es immer schon so, dass das eine, dass die Psychologie und der Umgang mit, was motiviert uns als Menschen, und die Technik, das hat mich immer so beides interessiert. Und als Studentin, ich war ja bettelarm, habe ich einen Freund gehabt, der sagte, du, ich habe eine Idee, ich weiß, wie wir uns ein bisschen Geld verdienen, wir putzen Fenster. Und ich erst mal Fenster putzen, aha. Ja, habe ich schon mal gemacht, kein Problem, in unserer Nachbarschaft, in Maida Vale damals, da haben die Leute etwas mehr Geld. Und da sind wir losgezogen, haben Fenster geputzt. Und als die gemerkt hatten, dass ich Deutsche war, also die eine Familie, haben die mir einen Job angeboten bei ihrer Firma, Jordan Europe hießen die. Und das waren Unternehmen, die haben Structured Methods, also strukturierte Systemanalyse, strukturiertes Design, haben die vermarktet. Und da habe ich jemanden kennengelernt, Tom DeMarco, und der ist nun auch relativ berühmt. Was bei mir bleibend im Hinterkopf geblieben ist, ist eine Aussage, der sagte, also Schulung, Marion, muss was kosten, also Bildung muss was kosten, sonst taugt die nichts. Da habe ich ihm widersprochen. Nee, aber sehr interessant. Und das war dann, mein erster Job war dann in einem Softwarehaus, und die haben mich sofort genommen, weil ich dieses Jordan Europe als Erfahrung hatte. Gut, und dann, wie komme ich zur Informationssicherheit? Das war dann viele Jahre später. Ich war für ein großes Unternehmen unterwegs und die hatten Probleme mit ihren Kundendaten. Die hatten Kundenlisten und der Spiegel hat ganz prominent darüber berichtet, das war 2008. Die sind, also waren nicht ordentlich geschützt und sind auch, also es waren Excel-Listen mit Kundendaten, die brauchten die einfach, um von einem System ins andere, die hatten eben keine Schnittstellen außer Excel. Und dann brauchten die jemand, der dabei geholfen hat, Maßnahmen zu entwickeln, um sicherzustellen, dass eben anders mit diesen Listen umgegangen wird. Und das war eigentlich mein Entree in die Informationssicherheit.
Ja, total spannend. Ich kenne jemanden, der Tom DeMarco, der bei Tom DeMarco Fenster geputzt hat. Wahnsinn.
Nee, nicht ganz. Susanne Robertson und James Robertson, das waren eigentlich, das sind Kollegen gewesen, aber über die bin ich eben in die Firma gekommen, genau.
Cool, ja, genau, meine Generation. Super. Ja. Ein super Einstieg. Marion, vielen Dank. Im Mittelpunkt bei uns stehen ja immer auch praktische Tipps für Anwender, aber ich möchte meine Gäste immer auch nochmal so ein bisschen besser kennenlernen, wenigstens kurz, weil unsere Sendezeit ist immer schnell vorbei. Und ich weiß nicht, ob du schon mal den einen oder anderen Podcast gehört hast. Wir haben immer so ein kleines, kurzes Spiel, sozusagen als Warm-up. Ich nenne einfach mal zwei Begriffe und du greifst einfach mal auf, was dich vielleicht dazu bewegt. Ja, und ich sage einfach mal Berge oder Meer.
Meer, ich liebe das Meer, bin aber trotzdem meistens in den Bergen unterwegs. Wahrscheinlich, weil es näher ist. Okay. Wandern.
Hund oder Katze?
Katze. Wir machen gerade Katzensitting, haben seit einem Jahr fast oder gefühlt noch länger zwei Katzen hier im Haus. Das sind die Katzen meiner Nachbarn.
Ja, die sind schon eingezogen.
Die sind schon eingezogen. Meine Nachbarin, die renoviert ihr Haus, deshalb ist die ausgezogen. Dafür sind die Katzen bei uns eingezogen, ja. Sie kommt demnächst zurück und damit werden die Katzen wahrscheinlich leider wieder umziehen.
Na, das werden die Katzen entscheiden, glaube ich. Genau. Land oder Stadt?
Oh, schwierig. Das sind schwierige Fragen. Ich liebe die Stadt. Ich habe ja lange Zeit ich habe 16 Jahre in London gelebt, in Basel und so, und finde Stadt toll. Aber im jetzigen Lebensabschnitt finde ich auch das Land großartig. Also was soll ich dazu sagen? Hat beides Vor- und Nachteile. Ja.
Was war dein erstes Auto?
Das sind immer Gebrauchtwagen gewesen. Mein erstes war ein Geschäftsfahrzeug, das war ein Peugeot.
Ah. Ein Peugeot. Okay. Mhm. In London noch oder hier schon in...
Das war noch in England.
Ah ja, genau, okay. Ich hoffe, um den Bogen wieder zu kriegen, dass Peugeot auch bei T-Sax natürlich, sag ich mal, auch macht. Marion, vielen Dank für die offenen Worte und das vielleicht jetzt genau der richtige Übergang zu unserem Titelthema im VDA-Corner. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Anforderungen seitens der Sensibilisierung beim VDA-ISA sind aus meiner Sicht eine der klarsten Requirements überhaupt. Wenn man da mal kurz reinguckt und das zitiert, das Control heißt jetzt 2.1.3, sagt, wenn die Anforderungen und die Risiken der Informationssicherheit bei den Mitarbeitern nicht bekannt sind, besteht das Risiko, dass sich Mitarbeiter falsch verhalten und damit der Organisation ein Schaden entsteht. Daher ist es wichtig, dass Informationssicherheit als selbstverständlicher Teil ihrer Tätigkeit verinnerlicht und gelebt wird. Es gibt nur eine einzige Muss-Anforderung und die heißt hier ganz, ganz plump: Mitarbeiter sind geschult und sensibilisiert. Punkt. Also, so schlimm kann es doch nicht sein, Marion. Hinsetzen und PowerPoint-Folien machen. Sind wir doch alle gewohnt, oder?
Du hast aber vorhin gesagt, dass du hast was von verinnerlicht gesagt und was von gelebt wird. Und das ist genau der springende Punkt. Das sind ganz wichtige Worte. Und jetzt komme ich als Psychologin ums Eck. Denn du willst ja hingehen und das Verhalten der Leute ändern, beziehungsweise es muss sich ändern. Es müssen ganz bestimmte Dinge einfach anders gemacht werden. Und ich habe so ein Motto und sage das auch immer wieder, wir müssen es den Leuten leicht machen, dass diese Veränderung, also das, ich sage zum Beispiel jetzt Bildschirmschoner. Ne? Wir sagen hier, wenn du einen PC hast, machst du Windows und L und damit sperrst du deinen Bildschirm. Und das machst du immer dann, wenn du aufstehst und mal einen Kaffee holst oder irgendwie deinen Arbeitsplatz verlässt. Das sollte eine Handlung werden, die zur Gewohnheit wird. Denn dann ist es leicht. Und da müssen wir hin. Und wenn du von deiner PowerPoint sprichst und sagst, okay, du hast jetzt, was weiß ich, ein Regelwerk, du hast ganz bestimmte Dinge, die getan werden müssen und du sagst den Leuten das, dann lesen die es, aber es wird sich nicht in irgendein Verhalten ändern oder das Verhalten wird nicht geändert. Und ja, das sage ich, also PowerPoint reicht nicht. Awareness, also die Listen, wir haben alle teilgenommen und einmal im Jahr müssen wir das alles nochmal über uns ergehen lassen. Das macht nicht viel Spaß und es reicht auch nicht. Also das heißt, die Herausforderung ist, wie komme ich dazu, dass der Mitarbeiter sich verändert und wie kriege ich das hin, dass er das auch will?
Und was kann der ISB an dieser Stelle besser machen?
Ja, der ISB an der Stelle müsste auf jeden Fall mal sein Management auch abholen. Was der ISB und das Management, was erstmal passieren muss, der Mensch, sage ich jetzt mal allgemein, und der Mitarbeiter, aber auch das Management, das ganze Unternehmen, muss aus der Komfortzone raus. Also die Kultur, man spricht ja oft von einem kulturellen Wandel, die Kultur muss sich ändern oder darf sich ändern. Und das passiert immer dann, wenn es nicht mehr komfortabel ist. Also das Beispiel, ich hole jetzt mal ganz weit aus, so ein Alkoholiker zum Beispiel. Solange das Supportsystem funktioniert, jeder unterstützt ihn, jeder deckt ihn oder sie, wird der überhaupt keinen Grund haben, irgendetwas anders zu machen. Es ist bekannt, dass in dem Moment, wo er auf die Nase fällt, wo irgendwas passiert, dann kann es passieren, dass da irgendwo so ein Aha-Erlebnis kommt und der Alkoholiker sagt, ich muss was ändern, ich muss aufhören, es geht nicht mehr. Nur dann ist eine Änderung. Das ist ein krasses Beispiel, aber das Gleiche passiert mit einem Unternehmen, das plötzlich sagt, hier ist ein Auftrag und der OEM verlangt von uns eine CISAX-Zertifizierung. Das ist so ein ähnliches Wachrütteln. Also kann sein, dass das Unternehmen sicherheitstechnisch ganz fantastisch aufgestellt ist und es überhaupt kein Problem ist. Aber normalerweise kommt dann das Aha-Erlebnis und man merkt, es ist doch einiges zu ändern. Wir müssen einiges aufschreiben, Prozesse anders gestalten, Mitarbeiter sensibilisieren. Und diese unbewusste Inkompetenz, also das ist so ein Beispiel aus der Lernpsychologie, also die glückselige Ignoranz, sage ich dann gerne, die wird gerüttelt, wenn jemand kommt und sagt, ihr braucht aber jetzt TISAX oder ihr müsst das Label bis dann und dann haben. Und das böse Erwachen, hört sich erstmal so auf, ist der nächste Schritt im Lernprozess oder im Change-Prozess, ist dann die bewusste Inkompetenz. Man weiß erstmal, wir haben hier ein paar Defizite und können aber was daran ändern. Dann wäre die nächste Stufe, das Regelwerk wird aufgebaut, es werden Prozesse neu definiert, es wird alles schön aufgeschrieben, es wird wunderbar klar strukturiert und klar ausgedrückt in einem tollen, also repräsentiert, also im DMS oder irgendwie gut zur Verfügung gestellt. Und die Mitarbeiter werden geschult. Da bist du an deiner PowerPoint, ne? Jetzt haben wir eine bewusste Kompetenz, die Mitarbeiter wissen, aha, ich muss also meinen Bildschirm anschalten, also Schoner oder muss das Log einschalten, bevor ich meinen Arbeitsplatz verlasse. Da sind wir in der bewussten Kompetenz. Das ist aber noch anstrengend, ne? Man muss immer dran denken. Das ist wie wenn du Auto fährst und am Anfang, erinnerst du dich, da musst du kuppeln und das ist alles schwierig. Und da müssen wir auch weg. Und deshalb sage ich, Awareness reicht nicht, sondern wir müssen dahin kommen, dass wir jetzt von der bewussten Kompetenz zur unbewussten Kompetenz kommen. Also, dass der Körper das praktisch von selbst macht. Das heißt, also ich stehe jetzt auf, dann mache ich einfach automatisch, und das ist das Kernthema, automatisch mache ich jetzt meinen Bildschirm, mache ich Windows L. So. Und in dem Moment, wenn es in Fleisch und Blut übergeht, das neue Verhalten, dann haben wir gewonnen. So, das ist jetzt erstmal die Theorie. Die Frage ist natürlich, wie kommt man da hin?
Aber
soll ich jetzt einfach...
Also, ja, ich stelle mir das gerade vor, unbewusste Inkompetenz, dann mache ich ein Assessment.
Genau.
sozusagen, ja. Und dann kriege ich erstmal eine Reflexion an dieser Stelle und dann kenne ich die Richtung. Und wenn ich nachher, die vierte Stufe war bewusste Kompetenz, richtig?
Die letzte Stufe ist die unbewusste
Kompetenz.
Genau. Dann läuft es von selbst. Also die unbewusste Inkompetenz, das ist genau richtig. Du bist erstmal im siebten Himmel, du weißt gar nicht, was du nicht weißt. Ja. Dann kommst du oder kommen wir auch mit einem Assessment und du weißt dann, was dir fehlt, das ist die bewusste Inkompetenz.
Da müssen wir hin, und wenn ich es richtig verstanden habe.
Da müssen wir unbedingt hin. Das ist die Komfortzone gestört. Das ist in dem Moment, der Alkoholiker ist auf die Nase gefallen und weiß, oh, es ist was zu tun. Oder ja, es gibt ja verschiedene Beispiele. Du hast nie Geige gespielt und weißt auch nicht, dass es da eine Kompetenz gibt. Aber wenn du es mal versuchst, wirst du schnell merken, dass am Anfang die bewusste Inkompetenz steht und dann muss geübt werden. Und das ist in unserem Job genau dasselbe. Wir als Berater sind dann unterwegs und helfen genau auf dieser Stufe von der bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz. Das heißt, wir helfen dabei, es richtig zu machen. Also zum Beispiel den richtigen Scope auszuwählen, zum Beispiel. Wir helfen dabei, Synergien zu nutzen, indem wir sagen, ihr habt schon ein Management-System, dann lasst uns das nutzen, was schon da ist. Also das dem Unternehmen es leicht machen. Das Regelwerk dokumentieren, also auf was achten wir dabei? Ne? Also dass es eben klar und strukturiert ist und dass es für alle zugänglich abgelegt wird. Aber dass wir wirklich, also dass wir klar schreiben und nur das schreiben, was wirklich gebraucht wird, alles andere weg. Wir müssen es leicht machen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird das ja auch nur funktionieren, wenn ich mein Management überzeuge, weil ich muss ja unter Umständen auch vielleicht zusätzliche Ressourcen einplanen, wie Zeit, vielleicht brauche ich eine andere Plattform, wenn die PowerPoint-Präsentation einen nicht mehr fortführt. Ich muss ja vielleicht nicht gleich einen Film drehen. Gibt es übrigens tolle Beispiele von Airbus im Netz. Wie kriege ich mein Management dazu? Also wie überzeuge ich mein Management? Kostet ja wieder alles Geld.
Also nicht zwingend. Das ist nicht zwingend. Also das Management natürlich muss zunächst mal überzeugt sein, dass es einen Wandel braucht. Auch da gilt also diese Stufen, die ich beschrieben habe, das gilt für die Person, für jeden Einzelnen, aber auch für das Unternehmen. Auch da ist die Erkenntnis erstmal notwendig und so eine Gap-Analyse oder wie wir sagen, ein Voraudit zeigt ja schon klar auf, wo es Lücken gibt. Es ist wichtig, dass der Wille da ist, etwas zu tun. Also ich frage dann auch oft, wollt ihr jetzt zum Beispiel die Prüfung, wollt ihr die faken? Also wollt ihr jetzt einfach mal nur durch die Prüfung kommen oder wollt ihr nachhaltig im Unternehmen Sicherheit etablieren? Ich finde, beides ist legitim übrigens. Also faken heißt, wir haben einen Auftrag und bis dann und dann müssen wir ganz bestimmte, brauchen wir dieses Zertifikat und wir fangen jetzt erstmal an und packen unsere Dokumente zusammen, ne, und fangen an. Und dann ist das erstmal vielleicht, ich sag mal, fake. Das ist ja ein berühmtes, ist ja ein Wort, das hatten wir vor 2-3 Jahren noch gar nicht so gekannt. Aber ja, auch legitim. Aber es reicht nicht, denn wenn ein Unternehmen wirklich sicher sein will, nutzt es ja nichts, wenn wir es auf der PowerPoint haben. Es muss in die Köpfe und in die Körper der Mitarbeiter. Und dazu gehört auch das Management. Und das Management hat eine Riesenrolle. Also die sind Motivator, also das sind die, die erstmal die Kultur bestimmen und die auch diese Komfortzone erstmal stören. Ich habe ja gesagt, wir müssen erstmal in die Situation, wo eine Veränderung unabkömmlich ist, also auch für jeden. Das muss unkomfortabel werden in gewisser Weise. Nur dann bewegt sich der Mensch. Ne? Und da kann das Management helfen, auch Konsequenzen aufzuzeigen, wenn die Regeln, die ja kommuniziert und geschult worden sind, nicht eingehalten werden, halte ich auch für wichtig, da dran zu bleiben. Und vor allen Dingen ist auch vorzuleben, also das Modeling. Ne? Also wenn mein Manager es nicht tut, ja, was? Dann ist es unglaubwürdig, nicht authentisch und damit ist ein Grundbedürfnis nicht erfüllt. Und dann, wenn sich die Kollegen mit Recht fragen, was die Sinnhaftigkeit ist. Ne? Also das muss durchgängig passieren. Und dann auch, wenn es gut ist, feiern. Also das gehört auch dazu. Also nicht nur hier es schwer machen, sondern sich wirklich auch freuen, wenn es gut läuft. Wenn jemand einen Incident-Bericht, also ein Security-Incident, wenn tatsächlich jemand zum Telefon greift und sagt, hier, ich habe hier was. Ich glaube, da ist was faul. Das ist wichtig und diese Kultur, die muss gefeiert werden. Das ist gut, wenn das passiert.
Marion, super Beitrag. Abschließend ein kurzes Takeaway vielleicht nochmal. Welche drei Punkte können wir heute aus dem Talk mitnehmen?
Nö. Also ich denke mal, was wichtig ist, ist dieser Prozess dieser vier Lernstufen und dass wir aufrütteln müssen am Anfang, um die Veränderung zu bewirken und dann aber mit einem vernünftigen Modell ums Eck kommen, um die Kollegen darin zu stützen, eben das Neugelernte auch umzusetzen und zur Gewohnheit machen. Also das ist das Wichtige. Da hätte ich noch einen Tipp, also gerade bei der Sensibilisierung, also diese Trainings, da müssen unbedingt praktische Übungen rein, meiner Meinung nach ein kleines Rollenspiel, ein bisschen Desktop-Übung, das kann man machen, das kostet auch nicht mehr, da braucht es einfach nur ein bisschen Fantasie. Und dann schlage ich auch immer gerne vor, dass ein Unternehmen sich überlegen sollte, so eine Art Security Champion zu etablieren. Das sind einfach Leute, die sich für Security interessieren, die auch ein bisschen besser noch geschult werden und die dann in den Fachbereichen sozusagen die Experten vor Ort sind. Denn das gibt auch Sicherheit. Also das gibt Sicherheit im Sinne von, was habe ich denn zu tun? Oder wenn man mal zweifelt, wie gehe ich denn damit um? Dann kann man den Kollegen aus dem Champion-Team oder wie auch immer man das nennen mag, fragen. Und das ist auch eine Sache, die sich schon gut bewährt. Es geht damit jeder eben wirklich weiß, erstmal die Klarheit hat, das ist das, was von mir erwartet wird. Und wenn ich das tue, dann bin ich nicht doof. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden nicht einfach so reinlasse, der sich nicht ausweisen kann, sondern die Person eben dorthin führe, wo sie sagt, hingehen zu wollen. Ne? Also dann bin ich nicht kleinlich oder so, sondern das ist genau das, was ich tun soll. Und das ist okay. Ne? Das muss verstärkt werden.
Ja, Marion, erstmal vielen, vielen Dank für die, sage ich mal, neuen Aspekte, vielleicht mal von einer ganz anderen Seite der Medaille reflektiert. Kein Interviewpartner kommt bei mir raus, ohne dass ich ihn frage, was er eigentlich nach diesem Interview macht. Was machst du jetzt noch nach dem Interview?
Du, ich fange jetzt meinen Osterurlaub an. Ich habe ein paar Tage frei und fange da jetzt schon mit an und habe ein paar Pflanzen bestellt, die werden in den Garten gebuddelt. Ich hoffe, das Wetter bleibt so toll.
Ja, super. Hört sich super an. Dann dir nochmal vielen, vielen Dank. Und damit war es das auch schon wieder mit dieser Episode. Vielen Dank nochmal für die gute Unterstützung und die hilfreichen Tipps und Erläuterungen auch hinter den Prüfpunkten. Man versteht eben viel besser, wenn man auch mal Hintergründe diskutiert. Und genau dazu soll dieser Talk hier auch beitragen. Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt mir doch gerne oder gebt mir Feedback. Welche Stellen sind euch besonders gut im Kopf geblieben? Oder was soll ich anders machen? Oder wann und wo hört ihr den Easy Talk eigentlich? Vielleicht habt ihr Lust, hier mal ein Thema zu diskutieren und sagt, alles ist ganz anders. Dann schickt mir einfach einen Kommentar oder eine E-Mail an easytalk@posteo.de. Ich freue mich darauf, alles zu lesen. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und verbleibe bis zum nächsten spannenden Gast. euer Bernd Schad hier auf diesem Kanal und wünsche noch einen schönen Abend.